dann geht's jetzt los. Wir nehmen auf. Hallo am Video. Am Ende der letzten Vorlesung wurde der Satz von Lagrange bewiesen und auch noch so ein bisschen gefeiert von Sophie. Da habe ich mich sehr darüber gefreut und ich dachte, wir steigen ein damit, dass wir nochmal wiederholen, was Sophie da am Ende der letzten Vorlesung gefeiert hat. Was war das Beispiel, was war die Anwendung, die sie mit Ihnen besprochen hat, wo man ganz schön sehen konnte, was der Satz kann? Erinnern wir uns doch mal gemeinsam. Oder erinnern Sie sich, ich war nicht dabei. Was war das Beispiel, was Sie besprochen haben? Schreibt mal Beispiel 1, denn es folgen dann noch mehr. Vielleicht kann ich Sie in folgender Weise motivieren. In meinen Prüfungen frage ich selten nach Definitionen oder Resultaten, die dann irgendwie auswendig hergesagt werden sollen. Mache ich nicht. Wenn ich das mache, dann heißt es, dass vorher irgendwas nicht so gut gelaufen ist und ich deswegen nachfrage. Ich frage eher nach Anwendungen, nach Beispielen, nach Argumenten, nach Zusammenhängen. Das heißt, ich werde Sie nicht fragen, was sagt der Satz von Lagrange, sondern ich werde Ihnen irgendwas hinwerfen und Sie bitten, den anzuwenden. Deswegen üben wir das jetzt. Also, was war die erste Anwendung, die Sie schon gesehen haben? Ja.
Also wir hatten eine symmetrische Gruppe.
Ja.
Und eine Untergruppe dazu.
Ja.
Oder zumindest ein Teil. Nee, schon eine Untergruppe. Und da konnte man natürlich die einzelnen Elemente in den Gruppen sehr einfach, sehr schnell bestimmen. Also einmal für die symmetrische Gruppe mit der Formel n Fakultät.
Ja.
Und für die Untergruppe halt durchzählen, wenn es jetzt nicht so viele sind.
Ja.
Und
inwiefern ist das eine Anwendung des Satzes von Lagrange?
Ja, ich dachte, das war noch vor überlegen mit dem Durchschnitt. Aber ja, da könnte man ja auch die rechte Seite, also dieses G-Modulo U.
Ja, mit G-Modulo U wäre ich vorsichtig, weil man an eine Faktorgruppe denkt und U ist ja nur eine Untergruppe, eventuell ist da keine Faktorgruppe definiert. Das, was Sie da sehen mit dem Doppelpunkt, das ist der Index. Also haben die Ordnung von U mal Index von U in G und das Produkt von diesen beiden ergibt die Ordnung der Gruppe G. Und insbesondere folgt daraus, dass wenn wir eine Untergruppe haben, dass dann die Ordnung der Untergruppe ein Teil ist von der Ordnung der Gruppe und genauso ist auch der Index ein Teil der Gruppenordnung. Das ist eigentlich das, was der Satz sagt. Dann steigen wir es einfach nochmal mit Beispielen an. Nehmen wir eine Gruppe, deren Ordnung eine Primzahl ist. Jetzt nehmen wir eine Untergruppe her. Was wissen wir über die Möglichkeiten, was für eine Ordnung diese Untergruppe haben kann? Wie viele Elemente kann die Untergruppe U haben, wenn die große Gruppe G von der letzten Untergruppe ist, P Elemente hat und P ist eine Primzahl. Ja.
1 oder P?
Weil?
Weil die Anzahl der Elemente das teilen muss.
Ja.
Und Teiler von der Primzahl sind dann nur 1 in sich selbst.
Jedenfalls die natürlichen Teiler. Ganz genau. Wir gucken uns die natürlichen Teiler an, weil die Anzahl der Elemente in einer Gruppe eine natürliche Zahl ist, auch nicht 0. Und deswegen reicht es, natürliche Teiler anzugucken. Und da haben Sie völlig recht, bei einer Primzahl ist es dann eben nur 1 oder die Primzahl selber. Und deswegen sind das auch die einzigen Möglichkeiten für die Ordnung einer Untergruppe. Und ich sage das jetzt nochmal anders und ein bisschen dramatischer, damit hängen bleibt, warum diese Beispiele wichtig sind. Wenn Sie in einer Gruppe von Primzahlordnung eine Untergruppe sehen, die nicht nur das neutrale Element enthält, sondern noch irgendwas anderes, dann muss das sofort die ganze Gruppe sein. Einfach weil es keine anderen Möglichkeiten für die Anzahl der Elemente gibt. Zweites Beispiel. Wieder habe ich eine Untergruppe 2 Untergruppen, sagen wir mal. Das heißt, ich habe erstmal G, dann A und B, Untergruppen von G, alles endlich. Dann können wir eine Aussage machen über die Ordnung des Durchschnitts. A geschnitten B. Wie können wir diese Ordnung begrenzen? Was kann ich darüber sagen? Die Ordnung ist mindestens 1, denn es ist der Durchschnitt von 2 Untergruppen, da liegt auf jeden Fall das neutrale Element. So. Aber vielleicht kann ich ja auch nach oben eine Schranke angeben oder irgendwelche anderen Einschränkungen machen. Was weiß ich über die Ordnung dieses Durchschnitts? Was kann ich da sagen? Wir wissen nicht viel, aber das, was wir wissen, sollten wir es draufwerfen. Also, werfen Sie was drauf. Ja.
Das Lemma 2, 3, was wir zu den endlichen Untergruppen
haben. Nochmal?
Das Lemma 2, 3, was wir zu den endlichen Untergruppen haben.
Ja. Das gibt uns eine Möglichkeit, die Mächtigkeit der Länge a mal b auszurechnen. Aber wenn wir die nicht kennen, dann kriegen wir auch keine Infos über diesen Durchschnitt. Also ich behaupte, dass wir Informationen über diesen Durchschnitt bekommen können, wenn wir was wissen über die Ordnungen von a und b. Und dabei hilft uns der Satz von Lagrange. Wie macht er das? Wenden Sie ihn an. Sie können den hier 3-mal anwenden. Einmal würde ich sagen, ist nicht so richtig sinnvoll, aber 2-mal ist extrem sinnvoll. Und dann bekommen Sie Informationen. Also los. Ja, 2. Versuch.
Also einmal ist die Ordnung von G gleich der Ordnung von A mal den Index von G.
Von A in G?
Von A.
Ja. Okay, das heißt, die Ordnung von A ist schon mal ein Teil der Ordnung von G, wissen wir. Hat jetzt mit dem Durchschnitt auch nicht so viel zu tun.
Und dasselbe können wir mit B auch machen.
Dasselbe können wir mit B auch machen. Das heißt, A und B haben jeweils Ordnungen, die Teiler der großen Gruppenordnung sind. Einverstanden. Das waren Aussagen über A und B. Das ist gut, ist besser als nichts, aber ich möchte was darüber wissen. Gehen Sie noch einen Schritt weiter, wenden Sie das nochmal an. Ah, ich sehe, dass der Groschen fällt. Los. Ja, genau. A geschnitten B ist doch eine Untergruppe sowohl von A als auch von B. Also muss die Ordnung sowohl die Ordnung von A als auch die Ordnung von B teilen mit dem Satz von Lagrange. Das heißt, wir gucken nach einem gemeinsamen Teiler von 2 natürlichen Zahlen. Das ist doch eine ganz tolle Einschränkung. Bei der ich vor Jahren, das ist jetzt schon eine Weile her, festgestellt habe, dass es in manchen Computeralgebrasystemen noch nicht implementiert ist, obwohl es so einfach ist. Es ist nämlich algorithmisch gar nicht so einfach, den Durchschnitt von Untergruppen auszurechnen. Da muss man ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken, um das intelligent zu machen und nicht einfach alles durchzusuchen. Und hier kommt eine Anwendung davon. Wenn ich 2 Untergruppen habe, von der gleichen großen Gruppe, deren Ordnungen teilerfremd sind, dann ist der Durchschnitt die triviale Untergruppe. Sofort, ohne Nachdenken, ohne Rechnen. Deswegen. Sie schauen überhaupt nicht beeindruckend aus. Wenn ich jetzt Teilerfremd sage, muss ich sagen, in welchem Ring. Ansonsten ist ja nicht klar, was da gemeint ist. Also channeln wir mal kurz die Algebra 1. Teilerfremd sein hier bezieht sich auf den Ring Z, in dem diese Zahlen leben. So, wenn ich Sie also in der Prüfung frage, hier ist eine große Gruppe G, Sie haben eine Untergruppe der Ordnung 26 und eine Untergruppe der Ordnung 5. Wie schneiden die sich? Dann denken Sie bitte nicht nach, sondern sagen, mit dem Satz von Lagrange weiß ich, dass die sich trivial schneiden. Okay, Sie dürfen kurz nachdenken, aber Sie dürfen nicht Elemente hinschreiben oder sowas. Deswegen ist das relevant, weil ich sie in der Prüfung solche Sachen frage. Oder ich frage sie, da ist eine Untergruppe mit 12 Elementen. Kann es sein, dass es da drinnen eine Untergruppe mit 7 Elementen gibt? Nein, Satz von Lagrange, 7 ist kein Teiler von 12. Deswegen besprechen wir das hier. Okay. Soll ich das letzte nochmal als Beispiel hinschreiben? Wer möchte das? Okay. Schneiden sich trivial, dann meine ich, sie schneiden sich in der kleinsten Gruppe, die möglich ist. Das ist die Gruppe, die nur aus den identischen Elementen, also dem Einzelelement der Gruppe, besteht. Bitte nicht verwechseln, das heißt nicht, sie schneiden sich in der leeren Menge, das geht nicht. Gruppen sind nie die leere Menge. Das Kleinste, was geht an Untergruppen, ist, dass man nur das neutrale Element enthält. Und das ist gemeint, wenn ich sage, schneiden sich trivial. So, das war der Satz von Lagrange. Und wir kommen da später noch öfter drauf. Es gibt noch Varianten davon und Anwendungen davon. Und ich werde Sie die ganze Zeit mit diesen konkreten Sachen nerven, weil ich Sie damit in der Prüfung nerve. Und weil ich möchte, dass Sie es dann drauf haben. Was für Fragen haben Sie, bevor wir weitermachen? Das war keine. Ansonsten haben wir einen Workshop nach einer Zeit. Wenn Sie dann gucken wir jetzt erstmal weiter. Als nächstes schauen wir uns einen Satz an, den manche als ersten Kürzungssatz bezeichnen, so kann man den finden. Und wenn da steht, dass das ein Analogon zu irgendwas für Körpererweiterung ist, dann ist das quasi ein Vorgriff auf später. Wir befassen uns ja später noch mit Körpererweiterungen. Und da, wenn es um Erweiterungsgrade geht, da haben wir dann so Sätze, die helfen, irgendwas auszurechnen, und dann erkennen Sie vielleicht das, was da steht, wieder. Deswegen erwähne ich das schon mal. Irgendwann später werde ich sagen, wissen Sie noch, bei den Gruppen, da hatten wir sowas. Und wie zeigen wir diesen Satz? Das ist ein Satz, wo wir zwei Untergruppen haben, die eine liegt in der anderen, in dem Fall heißen die U und V liegt in U. Und dann machen wir eine Aussage über die Indizes. Das Bild, das ich im Kopf habe, ist dabei dieses. Unten ist V. V ist eine Untergruppe von U. Und U ist eine Untergruppe von G. Jetzt geht das dann los. Und die Indizes male ich mir bei solchen Bildern dann immer hier so hin. Das heißt, das wäre jetzt der Index von V in U, das wäre der Index von G in E. Wer solche Bildchen nicht mag, damit ich es anfangen kann, kein Problem, mache ich noch andere Bildchen malen. Aber ich mache das manchmal zur Veranschaulichung, dass wenn ich da mehrere Untergruppen habe, ich mir so Bildchen male. Und da steht jetzt das, was das Bildchen hier suggeriert. Das Bild suggeriert ja, wenn ich so male, naja, wenn ich den Index von V in E berechnen will, dann kombiniere ich einfach den Index von der größeren Untergruppe und den von der kleinen in der mittleren. Die Frage ist nur wie. Und zwei naheliegende Möglichkeiten sind, die zu addieren oder die zu multiplizieren. Und der Satz sagt, wir multiplizieren. Okay, was machen wir? Wir wenden an, was wir wissen. Werfen den Satz von Lagrange drauf. Der sagt uns ja erstmal, was der Index von V in G ist, also schreiben wir das erstmal hin. Und Lagrange ist der Index von V in G. Ja, was ist der? Wie muss ich den Satz von Lagrange umstellen, damit ich sehe, was das ist?
Einfach die Mächtigkeit von E und die Mächtigkeit von V.
Genau. Ordnung von E durch Ordnung von V. Mächtigkeit zu sagen ist nicht falsch, aber in der endlichen Gruppentheorie sagen wir Ordnung, deswegen sage ich jetzt mal Ordnung. Das war das Erste. Da haben Sie einfach umgestellt. Vielen Dank. Jetzt gucken wir auf die rechte Seite und schreiben auch das, was da steht, einfach mal hin. Da haben wir den ersten Index, den von U in G. Dann machen wir das selber. Das ist dann halt die Ordnung von G geteilt durch die Ordnung von U. Und dann noch den von V in U. Und dann starren wir einmal kurz drauf. Wenn wir auf der rechten Seite diese beiden Indizes multiplizieren, dann kürzen sich die Ordnung von U und die Ordnung von U in C dann immer weg. Übrig bleibt Ordnung von G geteilt durch Ordnung von V, also genau die linke Seite. Das war's. Ich schreibe das mal so hin. Und das war's. Einverstanden? Okay, wenn Sachen zu kurz sind, dürfen Sie sich beschweren. Wenn Ihnen meine Sprache zu plastisch ist, dürfen Sie sich auch beschweren. Das war der erste Kürzungssatz. Und es bleibt jetzt noch ein bisschen so, dass das alles irgendwie so ganz banal ist, was wir hinschreiben. Wir formulieren einfach immer das Gleiche nochmal so ein bisschen um. Das liegt unter anderem daran, dass später, wenn wir Sachen anwenden, wir manchmal so leicht unterschiedliche Kontexte haben. Und anstatt dann jedes Mal zu sagen, ja, das folgt aus dem Satz von Lagrange, wenn man das und das und das und das und das macht, so drei Sätze später hat man das dann, zitieren wir es einfach direkt, indem wir einfach diese kleinen Varianten jetzt angeben, die wir dann haben. Das ist jedenfalls in Satz 2.8 so. Da ist die Besonderheit, dass wir eben nicht einfach nur irgendeine olle Untergruppe haben, sondern wir haben einen Normalteiler. Und dann bekommt das Symbol G modulo N eine andere Bedeutung. Normalerweise ist G modulo irgendeine Untergruppe einfach die Menge der Rechtsnebenklassen. Aber in dem Moment, wo da ein Normalteiler steht, wird das mit mehr Bedeutung aufgeladen, dann ist es die Notation für die Faktorgruppe, G modulo N. Und in dem Satz steht jetzt, wie gesagt, das ist einfach nur eine Umformulierung, wenn wir nicht nur eine Untergruppe haben, sondern einen Normalteiler und wenn wir uns dafür interessieren, welche Ordnung die Faktorgruppe hat, dann können wir die ausrechnen. Und da steht, wie es geht. Und es ist nicht überraschend, denn wir haben schon gesehen, wie sowas geht. Es ist einfach nur der Satz von Lagrange angewandt auf die Untergruppe N. Damit Sie, wenn Sie sich später wundern, warum steht da immer dasselbe, sich möglicherweise daran erinnern, was wir hier besprochen haben, nämlich, dass hier das Besondere ist, dass wir über die Ordnung einer Faktorgruppe sprechen und nicht einfach nur über die Anzahl von Rechtsnebenklassen. Den dann später mal live in Farbe sehen in irgendwelchen Anwendungen, weiß ich nicht. Das hängt davon ab, wie gut Sie Gruppentheorie finden und ob Sie Lust haben, da später noch irgendwas zu machen. Wenn Sie sich im Prinzip dafür interessieren, dann kommen irgendwann so Fragen wie, ja, wir haben hier eine Gruppe, wir wollen über diese Gruppe irgendwas beweisen, wir wollen zum Beispiel zeigen, dass die irgendeine Eigenschaft hat. Wie machen wir das? Na, wir haben erstmal keine Ahnung, aber wir können ja mal versuchen zu benutzen, dass wir hier über endliche Gruppen reden. Die Anzahl der Elemente ist eine natürliche Zahl. Vielleicht kann man da sowas wie Induktion machen. Nach dem Motto, wenn das für die kleinstmögliche Gruppe gilt, also die mit einem Element, und wenn man irgendwie so einen Induktionsschritt hinkriegt, dann kann man das vielleicht für alle Gruppen zeigen. So, manchmal funktionieren Beweise in der endlichen Gruppentheorie tatsächlich so, oder jedenfalls mit dieser Art der Argumentation. Dann hat man den Anfang mit der Gruppe, die nur aus einem Element besteht. Das ist normalerweise kein Problem, für die stimmt sehr viel. Dann braucht man aber so einen Induktionsschritt, das heißt, man muss irgendwie von der Gruppe, mit der man gerade arbeitet, zu Gruppen kommen, die weniger Elemente haben. Und da ist dann der Witz, dass man dann jetzt die große Gruppe G hat, über die man dann was rausfinden möchte. Und dann sucht man und hofft, dass man einen Normalteiler findet, N, mit der Eigenschaft, dass N nicht nur ein Element hat, aber dass N auch nicht die ganze Gruppe ist. Denn wenn man das gefunden hat, dann hat man jetzt plötzlich so zwei, ich sag mal so Stückchen, in die man die Gruppe zerlegen kann. Das eine Stückchen ist der Normalteiler N selber mit irgendeiner Größe. Das andere Stückchen ist die Faktorgruppe G Modulo N, deren Ordnung wir ausrechnen können, haben wir gerade gesehen. Und dann hat man, wenn N nicht nur aus einem Element besteht und eben auch nicht die ganze Gruppe ist, hier zwei Stückchen, bei denen die Ordnung kleiner ist als die Ordnung von G. Bei beiden. Das heißt, auf beide Stückchen kann man jetzt, was auch immer man per Induktion hat, anwenden. Und je nachdem, was man zeigen will, manchmal hat man Glück, dass aus den Infos, die man jetzt hier gewinnt, in dieser Gruppe und in dieser Faktorgruppe, man genug zusammenbasteln kann, um dann was für die große Gruppe zu zeigen. Deswegen Normalteiler, deswegen solche Möglichkeiten, Ordnung auszurechnen. Einfach weil man das dann später, wenn man wirklich mit Gruppen arbeitet und Sachen beweisen möchte, ständig braucht. Gucken wir, wie es weitergeht. Im nächsten Satz, oh ja, da haben wir was zu tun, da muss ich auf jeden Fall Tafel wischen. Im nächsten Satz zeigen wir haufenweise Zeug über Normalteiler. Wir haben irgendeine Oligruppe G und wir haben jetzt drei Aussagen insgesamt, die wir zeigen wollen. Und die sind alle sehr handgreiflich, also sehr, sehr direkt, so sehr, es gibt bestimmt ein Wort dafür, egal. Aussage A. Wir haben irgendwelche Normalteiler, ganz viele. Und wir zeigen, dass der Durchschnitt von all diesen Normalteilern selbst auch wieder ein Normalteiler ist. So, für Untergruppen wussten wir das schon, stand irgendwo in Kapitel 1 bei der Wiederholung. Bei Normalteilern überlegen wir uns das jetzt mal. Dann kommt Aussage B. Aussage B setzt Normalteiler und andere Untergruppen, über die wir erstmal nichts wissen, ins Verhältnis. Zum Beispiel weiß man, dass wenn man einen Normalteiler hat und eine Untergruppe, dass dann der Durchschnitt von den beiden ein Normalteiler in der Untergruppe ist. Das ist also eine Möglichkeit, diese Normalteilereigenschaft sozusagen runterzubrechen auf Teilstrukturen. Außerdem weiß man noch mehr. Es gab auch dieses Lemma am Anfang von Kapitel 2, wo wir gesehen haben, dass das Produkt von zwei Untergruppen nicht unbedingt immer wieder selber eine Untergruppe ist, sondern da gibt es ein Kriterium. Bei Normalteilern muss man da aber nichts nachweisen. Bei Normalteilern ist das Produkt mit einer Untergruppe immer automatisch eine Untergruppe. Also auch wieder eine wertvolle Eigenschaft, die uns Rechenarbeit spart. Und zum Schluss überlegen wir uns noch, dass wenn wir zwei Normalteiler haben, dass dann deren Produkt nicht nur eine Untergruppe ist, das wussten wir schon, sondern sogar selber wieder ein Normalteiler. Oder anders gesagt ist das Thema dieses Satzes, Normalteiler verhalten sich gutartig. Man kann gut mit denen arbeiten. Okay, dann zeige ich jetzt einmal so in seiner vollen Größe und Schönheit. Sie können ihn ein bisschen verdauen und ich mache uns Platz an der Tafel zum Beweisen. War. Wir haben ja zwei Möglichkeiten kennengelernt, Normalteiler zu beschreiben. Wir haben einmal die Definition, so wie ich das in der linearen Algebra mache, so wie ich das hier am Anfang auch gemacht habe. Und dann gab es aber noch so eine Variante davon und es war eine Übungsaufgabe, wenn ich mich recht entsinne, sogar gleich zu Beginn, zu zeigen, dass das gleichwertig ist. Erinnern wir uns kurz, was da los war? Also was heißt das nochmal, dass N ein Normalteiler ist von G? Nur damit wir gleich wissen, dass wir da die ganze Zeit in der Hand haben. Wer wiederholt nochmal für mich die Definition? Untergruppe ist klar. Und zusätzlich? Ja, da ist eine Meldung. Und es gibt so eine halbe. Okay, Sie dürfen anfangen.
Für alle Elemente von N, N aus N, das G
hoch
minus 1
mal
N mal G in N.
Ja, für alle N aus N und alle Gruppenelemente. Ist, wie war das? G hoch minus 1? Liegt wieder Alternativ, was war nochmal das andere? Kann ja sein, dass es da manchmal praktischer ist bei Beweisen. Alternativ?
Für alle G aus groß G.
Ja.
Gleich N mal G ist E mal N.
Ah. Können Sie das nochmal in anderen Worten sagen, was das heißt, was da steht? Wie nennt man diese Dinger hier nochmal?
Das sind die Rechtsklassen.
Nebenklassen, genau. Rechtsnebenklassen, rechts, weil der Repräsentant rechts steht, genau. Das heißt, wir sagen hier in Wirklichkeit, dass für alle Gruppenelemente die Rechtsnebenklasse gleich ist mit der Linksnebenklasse für den gleichen Repräsentanten. Genau. Im Allgemeinen ist es falsch. Wenn ich irgendeine Untergruppe hernehme und nehme einen Repräsentanten und schreibe den einmal nach rechts und einmal nach links, dann kommen da unterschiedliche Teilmengen raus, normalerweise. Weil Normalteiler nicht. Das ist prima, dann haben wir jetzt genug zum Arbeiten und wir beginnen mit dem Beweis. Ob das Video überhaupt? Ja, Video ist auf der Tafel, alles klar. Und wenn Sie einverstanden sind, möchte ich gerne die ganze Notation, die da im Satz steht, einfach so benutzen und nicht im Beweis nochmal neu einführen. Beschwerden? Keine Beschwerden. Okay, was haben wir denn in Aussage A zu tun? Da haben wir jetzt also so eine Indexmenge und haufenweise Normalteiler, die so durchindiziert sind. Und wir gucken uns den Durchschnitt an. Was wissen wir denn über den Durchschnitt, was wir nicht nochmal extra zeigen müssen?
Dass der eine Untergruppe ist.
Richtig, wir wissen schon, dass der Durchschnitt eine Untergruppe ist, denn der Durchschnitt von Untergruppen ist eine Untergruppe. Das war Lemma 1.1 Teil F, glaube ich. Ich gucke gleich nochmal. Vielen Dank. Das heißt, da haben wir schon mal Arbeit, die wir nicht nochmal zu Fuß machen müssen. Oh, es war nicht Teil F. Ah, Teil F ist das Untergruppenkriterium. Das ist Teil D. Oh, ich gebe dir mal einen Namen. Ich nenne diesen Durchschnitt mal D. Ich meine, da steht, wie man zeigt, dass irgendwas ein Normalteiler ist. Reicht das nicht, wenn ich das mache? Ja, wenn sie schon so fragt, wo ist das Problem? Sie haben sich zurückgezogen?
Ja.
Ja? Vielleicht sind Sie sich ganz sicher, wann Sie anfangen?
Ich dachte, dass in der Definition vom Normalteiler nach wie vor kam, dass es eine Untergruppe sein muss.
Genau. Und es gibt Teilmengen in Gruppen, die diese Eigenschaft erfüllen, die aber keine Untergruppen sind. Und deswegen sollte man einfach nur einmal kurz drauf gucken, Moment, ist das überhaupt eine Untergruppe? Denn ansonsten wäre das dann einfach nur eine Teilmenge mit einer besonderen Eigenschaft, aber kein Normalteiler. Und deswegen ist es so eine Art kleiner Check, der stimmt. Zum Normalteiler gehört, dass man eine Untergruppe ist, also schreiben wir einmal kurz hin, ja, das Ding ist überhaupt eine Untergruppe. Und wir müssen es zum Glück nicht nochmal zu Fuß zeigen, sondern können das zitieren. Dann kommen wir jetzt aber zu der Eigenschaft, die da oben steht. Und da können wir uns jetzt entscheiden, welche wir nehmen. Ich entscheide jetzt mal, die obere zu benutzen. Und ich schreibe auch mal hin, was da jetzt noch zu zeigen bleibt. Bleibt zu zeigen. Also, los geht's, wir nehmen uns das Zeug her und wir argumentieren. Sagen also D aus D. Das Gefühl, das ist so ein bisschen. Es ist noch lesbar hinten. Bei Ihnen ist noch okay? Bleibt drin. Na, so richtig viel wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass D aus diesem Durchschnitt kommt und dass es deswegen in all diesen N gibt, für jedes I aus N. Also sammle ich mal Infos ein, die ich habe. Ich weiß, dass D in N liegt. Und ich weiß auch, weil es in der Voraussetzung steht, dass Ni ein Normalteil davon G ist. Also stimmt diese Normalteilereigenschaft, die da steht, für jedes Ni, insbesondere für dieses D aus Ni, und deswegen liegt G hoch minus 1 mal D mal G in all diesen Ni. Okay, und jetzt können wir auf Wissen zurückgreifen, so ungefähr aus der allerersten Woche Mathestudium. Wenn etwas in jeder Menge liegt, aus irgendeiner Aufzählung, die wir da haben, dann liegt es im Durchschnitt. Und wir haben uns gerade klar gemacht, dass dieses Element hier, g hoch minus 1 mal d mal g, in jedem ni liegt, für alle i aus der nx-Menge, also liegt es im Durchschnitt, also in d. Erledigt und damit ist auch Zeit. Bevor wir die machen, gucke ich mal, was wir vielleicht noch für Fragen haben. Dann kommt Teil B. Was ist da los? Da haben wir U und n, und es geht erstmal um den Durchschnitt, n und u, und dann geht es noch um das Produkt. Ja, welche Normalteilerdefinition oder Beschreibung wollen wir benutzen? Möchten Sie mal mit der anderen arbeiten? No, nicht? Okay. Dann betrachten wir also zuerst n geschnitten u. Und wieder, was gehört zum Normalteiler sein? Erstmal muss man überhaupt eine Untergruppe. Aber n geschnitten u ist eine Untergruppe von u, weil es der Durchschnitt von zwei Untergruppen ist und weil es eine Teilmenge von u ist. Gleiches Lemma. Dann kommt jetzt die Normalteilereigenschaft, und wenn ich jetzt die Variante unten nehme, dann muss ich jetzt also überlegen, wo drin möchte ich nochmal normal sein? In u. Also ist das jetzt die große Gruppe, daher kommen meine kleinen Elemente, also sagen wir klein u. Und jetzt schneide ich mit Element x aus n geschnitten u, und ich möchte gerne sehen, dass, nee, ich schneide mir nicht so ein Element, ich schneide mir komplett n geschnitten u und betrachte die rechts- bzw. links-Nebenklasse, die von so einem kleinen u repräsentiert wird. Also schreiben wir auch hier hin, was noch zu zeigen bleibt. Bleibt zu zeigen. Das gleiche normal. Na gut, aber es folgt sofort daraus, dass u aus u kommt und dass diese Eigenschaft, die hier steht, ja gilt, wenn wir n geschnitten u durch n ersetzen, denn n ist ein Normalteiler der ganzen großen Gruppe g. Das heißt, egal was für Repräsentanten wir uns da hernehmen, es werden immer Rest. Egal, ob dann der Repräsentant rechts oder links steht, es wird immer die gleiche Menge repräsentiert. Da n ein Normalteiler von G ist, ist ganz groß n mal u das gleiche wie u mal ganz groß n. Das heißt, wenn wir diese Mengen anschauen, dann sind die gleich. Und wenn ich jetzt noch mit u schneide, dann bleiben die gleich, weil u aus u. Wenn Sie möchten und das nochmal ganz explizit sehen wollen, dann können Sie das wirklich einmal so als Mengen hinschreiben. Ich habe das, bei manchen dieser Aussagen mache ich das dann irgendwann am Anfang einmal und danach vergesse ich das dann wieder. Würde also bedeuten, dass Sie hier wirklich einmal hinschreiben, ganz klein, also ausgeschrieben als Menge, was für Elemente sind das. Und dann sehen Sie, wie aus dieser Aussage die zweite folgt. Aber man kann es genauso mit der Charakterisierung oben machen und das so ausxen, das läuft auch selber raus. Das war die erste Aussage. Es folgt, oder es fehlt noch die zweite, nämlich dass n mal u eine Untergruppe ist. Dass wir also nicht nochmal extra irgendwas nachprüfen müssen, sondern dass automatisch dadurch, dass N Normalteiler ist, das Produkt eine Untergruppe ist. Ja, wie machen wir das? Ja.
Wie ist denn jetzt daraus gefolgt? Also war jetzt N geschnitten, wo wieder eine Teilmenge ist von N?
Ja, genau. Das ist ja einfach nur eine Teilmenge. Also wenn man sich jetzt hier, ich schreibe es einmal hin. Sie haben doch hier N mal U gleich U mal N. Das heißt, für alle kleinen, jetzt muss ich mir irgendwelche Buchstaben überlegen, für alle X aus N existiert ein Y aus N so, dass X mal das kleine U das gleiche ist wie U mal Y. Okay? So, und dann formen Sie um und dann sehen Sie, dass sich das überträgt darauf. Das kleine U kommt ja aus U, das heißt, das gleiche bekommen Sie dann für diese Ebene. So, ist einfach nur ein Umschreiben, aber im Prinzip ist es das ist nur das. Ich kann das ja mal irgendwie so einfesteln und hier bei diesem also auch mit dranhängen. So, das ist das, was ich gerade meinte. Wenn man das noch nicht gesehen hat, lohnt es sich einmal wirklich, diese Mengen von Elementen hinzuschreiben. Das habe ich hier quasi gemacht. Ich habe jetzt hier ein Element aus der linken Menge hergenommen. Die sehen alle so aus. X mal, also irgendwas aus N mal klein U. Aus der rechten Menge sehen die Elemente alle so aus. U mal irgendwas aus N, so haben wir diese Form. Und dann habe ich jetzt übersetzt, was es heißt, dass diese Mengen gleich sind. Und dann kann man daraus dann die anderen Sachen bekommen. Das ist wirklich nur umschreiben. So, wo waren wir? Wir waren bei N mal U. Da gucken wir uns also alle möglichen Kombinationen an, von Elementen aus N und Elementen aus U. Und streng genommen müssten wir jetzt wirklich nachweisen, dass da eine Untergruppe rauskommt. Und für Produkte von Untergruppen haben wir ja nicht so ein Resultat wie 1,1g. Aber wir haben ein Lemma, das uns sagt, das war glaube ich 2,2, das uns sagt, wann das Produkt von zwei Untergruppen eine Untergruppe ist. Und zwar stand da, dass das dann der Fall ist, genau dann sogar, wenn die Mengen, erste Untergruppe mal zweite oder andersrum, gleich sind. Das heißt wohlgemerkt nicht, vielleicht sollte das auch warm und heiß. Ich zeige gleich, dass das stimmt und das wird dann mein Argument, warum meine Untergruppe rauskommt. Aber ich möchte einen Warenwert aussprechen und dafür nehme ich jetzt diese Buchstaben und nicht die Buchstaben aus Lemma 2,2. Dass diese beiden Mengen gleich sind, heißt nicht, dass es bei den Elementen hier nicht auf die Reihenfolge bei der Verknüpfung ankommt. Vorsicht, das heißt es nicht. Es heißt nur, dass wenn ich mir hier so eine Kombination schnappe, klein x mal klein u, dass es dann eine Möglichkeit gibt, das so zu schreiben, dass ich zuerst ein Element aus u nehme und dann ein Element aus n. Aber es sind nicht unbedingt dieselben Elemente, sondern es können andere sein. Das ist ganz wichtig. Die Gleichheit der Mengen heißt nicht, dass man bei den Elementen vertauschen darf. So, Warnhinweis. So, das heißt nicht. Nein, nein, nein. Das für alle X aus N, wo aus U, X mal gleich U mal X. Das gibt es auch. Manchmal stimmt das für Untergruppen, dass das so ist. Das ist dann was Besonderes. Das ist dann noch stärker als das, was hier steht. Hier steht nur, dass diese Mengen gleich sind. Dass die gleich sind, können wir jetzt hier aus den Voraussetzungen ableiten. Wir betrachten also jetzt N mal U, so wie das da in dem in Teil B des Satzes steht. Und tatsächlich ist hier auch wieder die zweite Charakterisierung die schöne, die uns da sofort weiterhilft. Denn ich mache das einfach so. Nach Voraussetzung ist N ein Normalteiler von G. Also gehe ich ja sogar für alle G aus G, dass N mal G das gleiche ist wie G mal N. Insbesondere gilt es für alle Elemente aus der Untergruppe und nur die interessiert mich gerade. Also ist für alle Elemente, sagen wir mal klein a aus U, schon N mal A das gleiche wie A mal N. Ja, wenn sogar, das ist ja noch stärker, wenn sogar für diese kleinen Elemente stimmt, dass rechts und links neben Klassen jeweils gleich sind, dann ist doch erst recht n mal groß U, wo ich einfach alle Möglichkeiten beschreibe, dasselbe wie groß U mal n. Das stimmt ja sogar für die einzelnen Elemente. Aha. Insbesondere ist n mal U gleich U mal n. Und dann kommt Lemma 2,2. Ich hoffe, dass die Nummer stimmt. Ich habe die jetzt schon so oft gesagt. Ich hoffe, das war nicht falsch. Ja, Lemma 2,2 war das. Lemma 2,3 war das, wo man die Mächtigkeit ausrechnet. Und Lemma 2,2 liefert, dass der sich mal eine untere Grenze. Für die, die noch mehr wissen wollen, das ist jetzt nicht nur einfach irgendeine Untergruppe von G, sondern man könnte jetzt die Ordnung ausrechnen mit Lemma 2,3 und man weiß sogar noch was. In dieser Untergruppe ist nämlich N immer noch ein Normalteiler, denn es ist ja ein Normalteiler der großen Gruppe. Und dann ist es auch ein Normalteiler in jeder Untergruppe, in der es liegt, das N. Und N mal U ist eine Untergruppe von G, bei der man sehen kann, dass N da drin liegt, das steht ja da. Und dann ist L ein Normalteiler davon. Das war Teil B. Und jetzt gucke ich mal, was in Teil C steht. Teil C war das Produkt von zwei Normalteilern. Aber erstmal möchte ich gucken, ob Sie noch Fragen haben. Insbesondere zu diesen verschiedenen Arten, die Normalteilereigenschaften zu benutzen. Haben Sie da jetzt noch was? Nicht? Okay, dann kommt jetzt Teil C. Naja, was ist denn zu zeigen? Ach, das ist doch einfach wieder dasselbe wie vorher. Erstmal müssen wir sehen, dass es eine Untergruppe ist. Und dann müssen wir sehen, dass es die Normalteilereigenschaft erfüllt. Und hier ist wieder egal, welche von beiden wir verwenden, die sind beide gleich schwierig oder gleich einfach. Beginnen wir mit der Untergruppeneigenschaft. N1 mal N2 ist überhaupt eine Untergruppe von G, weil. Ja, weil. Warum? Können Sie das sagen? Ja?
Das folgt direkt aus B, weil N2 auch
eine Untergruppe von G ist. Genau. Dankeschön. Wir verwenden Teil B. N1 übernimmt die Rolle vom Normalteiler und N2 übernimmt die Rolle der Untergruppe U. Genau, und dann steht es da. Vielen Dank. Und dann kümmern wir uns um die Normalteilereigenschaft. Okay. Sein also. Und Sie dürfen sich wieder aussuchen, welche der beiden Varianten wir da verwenden. Seien jetzt, die aus G brauche ich auf jeden Fall. Und von Ihrer Wahl hängt jetzt ab, ob ich noch kleine Elemente brauche oder ob ich es mit rechts und links Nebenklasse mache. Was möchten Sie? Wer eine Meinung hat, kann selbst sagen, mir ist es egal. Geht auch beides ganz schnell. Was möchten Sie sehen?
Mit den Nebenklassen.
Mit den Nebenklassen nochmal. Klar, können wir machen. Sei, dann brauche ich noch ein Sei. Die aus G. Dann haben wir. Okay, gucken wir mal. Ich mache natürlich auch beides, wenn Sie das möchten, aber ich fange jetzt so an. Die Untergruppe, die wir uns anschauen, ist N1 mal N2. Ich setze mal die erste Klammer, dann wird das sehen. Aber im Hinterkopf habe ich, dass ich die Klammer nicht brauche, denn wir haben ja das Assoziativgesetz in unserer Gruppe mit der Verknüpfung. Und dieses Umklammern benutze ich jetzt auch direkt. Das war, glaube ich, Eigenschaft G2. Streng genommen benutze ich hier also das Assoziativgesetz. Auch wenn ich das meistens nicht merke, dass ich es mache, dann habe ich jetzt N1 mal N2 mal G, wenn ich umgeklammert habe. Und jetzt benutze ich, dass N2 ein Normalteiler ist und ich benutze die Eigenschaft, die da unten steht. Rechts und links Nebenklassen sind gleich beim gleichen Repräsentanten. Dann steht da also N1 mal G mal N2. Jetzt klammere ich wieder um, benutze wieder das Assoziativgesetz und erhalte N1 mal G klammern mal N2. Dann benutze ich, dass N1 ein Normalteiler ist, dass ich also auch da wieder hier dasselbe stehen habe wie bei der linksen Klasse. Das heißt, das G darf ganz nach links wandern und ich klammere auch direkt um und sehe, dass insgesamt für dieses Produkt, egal ob der Repräsentant rechts oder links steht, es kommt die gleiche Klammer raus. Möchte jemand die andere Variante auch noch sehen? Wer möchte auch noch die andere Variante sehen? Ah, okay. Ich muss nur anders fragen. Man braucht nicht beides. Wir sind jetzt fertig mit dem Beweis. Das ist wirklich nur ein, falls Sie die andere Darstellungsweise besser finden. Machen Sie es auch nochmal. Sein BSG. Jetzt schnappe ich mir Elemente aus diesem Produkt und das schreibe ich mal direkt so, dass man auch sieht, dass es ein Produkt von Elementen aus N1 und N2 ist. Also x1 mal x2 aus N1 mal N2 und ich wähle die Notation so, das ist jetzt nicht automatisch so, aber ich wähle die so, dass x1 aus N1 kommt und x2 aus N2. Das schreibe ich nicht hin, das sage ich jetzt nur dazu. So, erstmal kurz, was müssen wir zeigen? Wir müssen zeigen, dass e hoch minus 1 mal x1, x2 mal g wieder in N1 mal N2 liegt. Das ist zu tun. Also fange ich mal an, dass ich das hinschreibe. G hoch minus 1 mal, und ich setze erstmal wieder Klammern. Und jetzt kommt wieder ganz viel Gerechne und Umgeklammerung. Erstmal lasse ich die Klammern da weg, weil die mich nerven. Und ich lasse ein bisschen Platz. Den Platz lasse ich, um da geschickt was einzufügen, was nichts macht. Welches Element der Gruppe war das nochmal, was nichts macht bei Verknüpfung? Ja.
Das 1-Element.
Das 1-Element. Das könnte ich jetzt da in die Mitte schreiben. Ich mache das auch, aber ich schreibe das quasi inkognito hin. Ich kombiniere das aus zwei Elementen, die sich sozusagen gegenseitig wegkürzen. Oder vielleicht mache auch nicht ich das, vielleicht machen Sie das, weil Sie ja vielleicht sehen, was sich da anbietet. Eine sogenannte nahhafte 1.
Ja, vielleicht
muss die Evaluierung 1 nehmen. Machen wir das nochmal angucken. Ich finde die Idee gut. Wenn wir hier also quasi so eine nahhafte 1 hinschreiben, dann ändern wir nichts, das Gleichheitszeichen stimmt. Aber wenn wir jetzt in Gedanken klammern, dann sehen wir, dass das, was da vorne steht, genau so ein Kandidat ist für etwas, was wegen der Normalteilereigenschaft in N1 liegt. Und hier hinten steht genauso etwas, was wegen der Normalteilereigenschaft in N2 liegt. Deswegen war wichtig, und ich habe das gesagt, aber nicht hingeschrieben, dass x1 aus N1 kommt und x2 aus N2. Deswegen kann ich das nur so anwenden. Also schreibe ich es nochmal mit Klammern hin. Das liegt in N1. Das liegt in N2. Also liegen wir insgesamt im Produkt und sind fertig. Und Sie sehen jetzt, das war nicht länger, es war auch nicht schwieriger. Der einzige Unterschied ist, dass man da diesen kleinen Trick mit der nahhaften 1 gesehen hat, der ganz nett ist. Kann nicht schaden, den auch nicht so zu sehen. Oder? Haben Sie spontane Vorliebe, was Sie besser finden? Ist eigentlich egal, oder? Okay, das war unser Sätzchen 2.9. Jetzt wird es interessant. Jetzt fangen wir an, Untergruppen zu basteln. Bisher war das ja immer so, wir sind irgendwie vom Himmel gefallen und wir haben irgendwas ausgesagt, aber wir haben nicht richtig selber Untergruppen gebastelt oder konstruiert, oder noch nicht so viel. Aber das geht jetzt los. Ich zeige Ihnen zuerst, was kommt, und dann werde ich ein bisschen wischen. Es kommt nämlich jetzt die Definition des Erzeugnisses. Kennen Sie aus der Linienalgebra? Vektorraum, Häufchen Vektoren, man bildet das Erzeugnis, den Aufspann, den davon erzeugten kardinalen Teilraum, wie auch immer Sie das genannt haben. Aber gemeint war immer dasselbe, nämlich, dass man sozusagen den kleinsten Teilraum bastelt, der diese Vektoren enthält. Anders ausgedrückt bildet man die Menge aller möglichen Linearkombinationen über den Körper aus diesen Vektoren. Dann kriegt man einen Teilraum und den nennt man Erzeugnis. Und ich vermute auch, dass Sie eine dieser beiden Möglichkeiten für die Definition genommen haben, wenn ich an Algebra. Man kann das so aufspannmäßig hinschreiben, also als Menge aller Linearkombinationen, und dann zeigen, dass es ein Teilraum ist, oder man kann es als Durchschnitt aller Teilräume definieren, die diese gegebene Menge an Vektoren enthalten. So oder so, irgendwo muss man arbeiten. Die Frage ist immer, wo. Und jetzt bei Gruppen, da ahmen wir das nach und wir nehmen als Definition das Zweite, was ich gesagt habe. Und ich zeige auch gleich, warum das eine gute Idee ist, es so zu machen. Wir haben eine Teilmenge von Elementen in einer Gruppe, das darf auch die leere Menge sein, und dann definieren wir das Erzeugnis dieser Menge in der Gruppe als Durchschnitt über alle Untergruppen, in denen diese Menge drin liegt. Und das ist dann in einem gewissen Sinne die kleinste Untergruppe, die diese Teilmenge enthält. Und was das genau bedeutet, sehen wir gleich. Aber es ist ein Durchschnitt von Untergruppen, deswegen wird da schon eine Untergruppe rauskommen. Und in der liegen die Elemente, die wir uns am Anfang vorgegeben haben. So, ich wische ein bisschen und dann gucken wir uns das näher an und wir gucken uns Beispiele an. Insbesondere ist ja die Frage interessant, wenn wir jetzt wieder an die Parallele denken zur linearen Algebra, ob man da auch so eine andere Beschreibung finden kann, so wie man das in der linearen Algebra mit den Linearkombinationen gemacht hat. So, was würde das in der Gruppe bedeuten? Das ist vielleicht nicht im ersten Moment klar. Und wir sind extrem gut in der Zeit. Ja, zwei Anmerkungen. Ich habe schon gesagt, dass man die leere Menge benutzen darf. Und in dem Spezialfall, wo die Menge M irgendwie explizit gegeben ist, also wo da zum Beispiel einfach zwei Elemente drin sind oder so, dann schreiben wir das manchmal ein bisschen vereinfacht. Ich könnte ja, wenn zum Beispiel M aus den Elementen A und B besteht, könnte ich ja schreiben, Erzeugnisklammer, Mengenklammer, A, B, Mengenklammer, Erzeugnisklammer. Und die Mengenklammern spare ich mir dann aber. Sondern es soll ja klar sein, dass das Erzeugnis von dieser Menge gemeint ist. Da lasse ich dann ein bisschen Notation weg. Was könnte das bedeuten, was wir da in der linearen Algebra haben mit den Linearkombinationen? So ein Konzept haben wir ja bei Gruppen nicht. Wir haben keinen Körper, der drunter liegt, mit dem wir irgendwas basteln können. Aber wir können ja mal in uns gehen und so ein bisschen überlegen. Vielleicht fange ich auf den Schmierzettel an. So, ich habe jetzt also eine Menge und ich betrachte das Erzeugnis. Wir halten gleich noch fest, dass das Erzeugnis wirklich eine Untergruppe ist. Ich bitte Sie, mir das für den Moment zu glauben, weil uns das nämlich hilft, ein bisschen zu beschreiben, was da passiert. Wenn M nicht die leere Menge ist und da irgendwas drin liegt, dann kann ich mir das Element mal schnappen. So. Irgendein Element. Vielleicht gibt es ganz viele, weiß ich nicht, aber ich schnappe mir mal eins. Wenn der A in M liegt, dann liegt A auch im Erzeugnis von M. Denn, so ist es ja gebastelt, die Menge, mit der wir angefangen haben, liegt im Erzeugnis drin. Wenn das Erzeugnis eine Untergruppe ist, dann kann ich jetzt daraus, dass A da drin liegt, Moment, ich mache hier mal ein bisschen Notation, das ist eine Untergruppe von G und A liegt drin. Welche anderen Leute müssen dann da auf jeden Fall auch drin liegen, wenn das eine Untergruppe ist? Okay, das sind nicht unbedingt andere Leute, aber oft. Was liegt da jetzt noch drin?
Das sind Verse von A.
Das sind Verse von A. Richtig. Das liegt irgendwo in der Gruppe. Und bei Untergruppen wissen wir, dass wenn da irgendwas drin liegt, dass dann auch das Inverse in der Untergruppe liegt. Aha. Das liegt also auch im Erzeugnis. Was noch?
Das Einzelne.
Genau, das sowieso. Das ist irgendwie, das ist wichtig, aber jetzt gerade ein bisschen langweilig. Ich nehme es trotzdem, danke. Was haben wir noch? Was kann man jetzt noch so basteln? Ja.
Alle Potenzen von A.
Dankeschön, alle Potenzen von A. Und ich dehne mal direkt aus, alle Potenzen von Inversen von A. Genau, und das ist quasi das Analogon zum Linearkombinationen bilden. Wenn ich in der linearen Algebra mit irgendeinem so Vektor anfange und gucke ins Erzeugnis oder in irgendein Erzeugnis, wo dieser Vektor drin liegt, dann liegt ja nicht nur dieser Vektor da drin, sondern auch sein additives Inverses und alle Linearkombinationen, also alle skalaren Vielfachen, die ich bilden kann. Das ist das Analogon zu den Potenzen. Aha. Für alle K aus N ist A hoch K und das ist eine abkürzende Schreibweise für A, K mal mit sich selbst verknüpft. Das liegt auch im Erzeugnis. Und so weiter. Das haben wir alles aus nur einem Element gebastelt. Stellen wir uns vor, es gibt noch ein zweites. Ich nenne es B und es soll ein anderes sein. Dann haben wir natürlich auch sowas wie A mal B da drin. Und A mal B mal A. Und A Quadrat mal B mal A mal B minus 1 mal A hoch 25. Sie sehen, wo die Reise hingeht. Das will man nicht aufschreiben, oder? Hier ist es irgendwie ein bisschen weniger intuitiv, wie man diese Kombinationen alle hinschreiben kann. Und deswegen kann man zwar das Erzeugnis einer Menge irgendwie so definieren, aber es ist wesentlich nerviger, als so zu machen, wie es da jetzt steht. Einfach als Durchschnitt einer Untergruppe, die diese Menge enthalten. Und dann kann man sich ja immer noch überlegen, was heißt das konkret? Das haben wir jetzt hier ein bisschen angedeutet und gleich gibt es ein Beispiel, wo wir das noch ein bisschen expliziter machen. Erstmal möchte ich aber gerne, oder nein, das dürfen Sie sich aussuchen. Möglichkeit 1, wir beweisen zuerst das Lemma, in dem steht, dass es wirklich eine Untergruppe ist und in einem gewissen Sinne die kleinste, die diese Menge enthält. Wir können aber auch erst ein, zwei konkrete Beispiele machen und so ein bisschen mit dem Erzeugnis rumspielen.
Und das annehmen, was Sie gerade abschließen, kann man das vereinfachen, wenn man, also, wenn man statt dem für alle Chaos N, Chaos Z schreibt? Also
ja, da muss man erklären, was man meint, aber das geht. Okay. Genau. Generell muss man bei so einer Potenzschreibweise erklären, was man meint. Eigentlich ist das ja nicht definiert. Ich kann nicht irgendein wildes Gruppenelement mit irgendwas potenzieren. Was soll das sein? Aber wenn ich erkläre, dass ich meine, dass A, K, meine sich selbst verknüpft wird, ist alles klar. Und dann kann ich nämlich auch machen, genau, einfach für den Vorschlag, kann ich sagen, A hoch minus K bedeutet, dass ich das Inverse von A, K, meine sich selbst verknüpfe. Genau. So kann man es vereinfachen. Mein Problem ist eher, dass ich nicht weiß, wie viele hintereinander davon ich kombinieren muss. Denn wenn die Gruppe nicht arbeitet ist, dann kann ich ja nicht sagen, ich fasse alles mit A zusammen und ich fasse alles mit B zusammen. Da erwische ich nicht alles. Und deswegen wird es so unübersichtlich. Und wir sehen, wie schön Vektorräume sind, wie einfach da alles ist. Einfach nur, weil wir da nicht auf die Reihenfolge achten müssen. So, wer möchte zuerst ein kleines Beispiel sehen? Ein konkretes? Wer möchte zuerst das Lemma beweisen? Okay, und alle anderen haben keine Meinung. Dann überwiegt die kleine deutliche Fraktion, die sich nicht enthalten hat. Wir machen zwei winzige Beispiele. Das ist ganz winzig, einfach weil wir noch so wenig wissen, dass bisher erstmal nur Babybeispiele gehen. Das macht nichts, wir werden besser. In so einem 5. Zuerst möchte ich gerne mit Ihnen das Erzeugnis betrachten von einem einzelnen Element und dann nehmen wir uns einfach so ein 5 zu. Und wir können das ausrechnen. Wenn wir in die Definition gucken, dann sehen wir müssen jetzt über alle Untergruppen schneiden, die diesen 5-Zyklus enthalten. Das heißt, wir müssten jetzt theoretisch alle erstmal finden und hinschreiben, den Durchschnitt bilden. Machen wir nicht. Sondern wir nutzen diese Idee aus, die wir gerade auf dem Schmierzettel entwickelt haben, dass das die kleinste Untergruppe ist, die diesen 5-Zyklus enthält. Das heißt, wir gucken, was muss da alles drin liegen und dann schauen wir, wann Schluss ist. Jetzt sind Sie dran. Was muss da alles drin liegen? Irgendwann sind wir fertig und ich verspreche, dass wir Merkmale fertig sind.
Identität.
Identität, genau. Und das Element selber, schreibe ich auch schon mal. Was noch?
Das Inverse.
Wolltest du jetzt auch sagen? Das Inverse. Was war nochmal das Inverse von so einem Zyklus? Wer sagt mir das?
Man fängt mit 1 an und schreibt den Rest umgekehrt, das heißt 1, 5, 3, 2.
Dankeschön! Bei den Workshop-Aufgaben sind übrigens auch noch ein paar Übungen genau dazu, so Rechnen mit Permutationen und so mit dabei. Super, da haben wir auch schon einiges. Vielleicht sind wir jetzt schon fertig, oder? Könnte sein, dass das einfach jetzt schon die komplette Untergruppe ist. Schauen wir mal auf unseren Schmierzettel. Was haben wir vielleicht noch vergessen?
Mehrfach, also Kombinationen von.
Kombinationen. Genau, also zum Beispiel dieses Element einmal mit sich selber verknüpft. Da gibt es auch Regeln, wie man das schnell ausrechnen kann. Hier hüpft alles einen Platz weiter. Wenn ich es zweimal anwende, dann hüpft halt alles zwei Plätze weiter. Also dann habe ich mal 1, 3, 5, 2, 4. Was fehlt noch? Was fehlt noch? Bin ich schon fertig? Ah, wie war das? Mit jedem Element liegt doch das Inverse drin. Also muss ich jetzt noch das Inverse davon hinschreiben, oder? Oder habe ich das schon? Was ist das Inverse davon?
Das ist 1, 4 oder 2, 5, 3.
Genau, das haben wir noch nicht. Wir haben was, das mit 1, 2 anfängt und 1, 5. Das Inverse davon brauchen wir auch noch. So, und wenn Sie jetzt einfach mal ausprobieren, dann werden Sie feststellen, dass immer dann, wenn Sie hier irgendwas verknüpfen, Sie wieder in dieser Menge landen. Diese Menge ist eine Untergruppe. Und jede Untergruppe, die diesen Zyklus enthält, kommt bei der Erzeugnisbildung vor, also bei diesem Durchschnitt. Deswegen kommt auch diese ganz kleine vor. Noch kleiner geht es nicht, denn wir haben ja gerade angefangen, von unten Elemente zu zählen. Deswegen ist das das Erzeugnis. So kann man das Erzeugnis finden, wenn das so klein ist und so einfach zu rechnen, wie wir es gerade gesehen haben, ohne dass man über all diese Untergruppen gehen muss und den Durchschnitt bilden muss. Also nochmal, das Argument ist, das hier ist eine Untergruppe, das kann man nachprüfen, indem man so ein bisschen ein paar damit verknüpft und dann sieht, dass man dann da drin landet. Man kann sich auch klar machen, dass einfach das der Zyklus selber ist, das ist das Quadrat davon, das ist der Zyklus hoch 3 und das ist der Zyklus hoch 4. Und wenn man den 5-mal nacheinander anwendet, dann kommt die Identität raus, denn es ist ein 5-Zyklus. So kann man es auch sehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber hier haben wir wirklich eine Chance, das Erzeugnis explizit hinzuschreiben auf eine andere Art und Weise wie bei der Definition. Aber wir benutzen die Definition, um zu sehen, dass es wirklich das Erzeugnis ist und dass nicht noch was fehlt. Das nächste Beispiel ist nicht ganz so einfach. Da gebe ich Ihnen 2 Elemente, aber auch wieder in so einem 5. Und zwar gebe ich Ihnen 2 Transpositionen. Ich könnte das noch schwieriger machen, aber ich habe mich entschieden dafür, weil das immerhin 2 elementfremde Transpositionen sind und da das Rechnen dann ein bisschen einfacher. Das wäre sonst das für fortgeschritten und wenn Sie wollen, können wir das nachher im Workshop besprechen, was da passiert, wenn die nicht elementfremd sind. Aber gehen Sie mal los mit mir. Was liegt da alles im Erzeugnis drin? Was finden Sie dazu?
Also die Elemente selbst.
Die Elemente selber, genau. Haben Sie noch was?
Die Inverse. Also
die Inverse davon. Jetzt
gucken
wir
aber
mal hin. Ja, die sind zu sich selbst invers, das heißt, die stehen da schon. Jetzt haben wir 3, sind wir fertig?
Und die Verknüpfung von.
Die Verknüpfung von den beiden, okay. Bei der Verknüpfung müssen wir jetzt auf die Reihenfolge achten. Das heißt, wir müssen uns entscheiden, welches wir zuerst nehmen, welches nehmen wir zuerst?
Also, die sind ja nicht fremd, so ist es egal.
Aha, okay. Normalerweise wäre das nicht egal, aber die sind elementfremd und deswegen reicht es, wenn ich jetzt einmal so verknüpfe. Und jetzt sehe ich, ja Moment, wenn ich jetzt versuche, noch andere Kombinationen zu bilden, dann merke ich immer, dass da was rauskommt, was wir schon hatten. Ich kann jetzt nochmal 1-2 hinten dranhängen, aber dann kann ich das ja hier hinziehen und dann kürzen die sich weg und ich habe 3-5 übrig. Potenzen bringen nichts, weil die Ordnung 2 haben. Das war's. Das ist die Besonderheit bei 2 Elementen, die miteinander vertauschbar sind. Das wäre sonst nicht so, dann würde da noch mehr rauskommen. Aber hier sind wir tatsächlich nach 4 Elementen fertig und haben wieder mit dem gleichen Argument wie vorher eine Gruppe gefunden, wo die beiden Elemente drin liegen, also kommt die da bei dem Durchschnitt vor, also muss es das Erzeugnis sein. Größer wird es nicht und kleiner auch nicht. Wie wir das hier jetzt gerade machen bei diesen kleinen Beispielen ist, wir erschaffen eine untere Schranke für das Erzeugnis, indem wir Sachen da reinschreiben, die da drin liegen müssen. Und dann überlegen wir uns mit der Theorie und mit der Definition, dass das auch gleichzeitig eine obere Schranke ist. Das ist das Verfahren. Und so im Konkreten, in so kleinen Beispielen, kommt man dann recht weit. Sobald Sie jetzt noch mehr Elemente nehmen oder die halt nicht mehr elementfremd sind und so, dann wird es deutlich interessanter, da passieren dann andere Dinge. Und Techniken, um dann trotzdem weiterzukommen, das Erzeugnis berechnen zu können, werden wir im Laufe der nächsten paar Wochen lernen. Das kommt alles. Das kommt halt nur noch nicht jetzt. Dann beweisen wir das Lemma. Da ist genug Platz. So, was für Fragen haben Sie noch vorher? Brauchen Sie noch was? Noch mehr Beispiele, noch mehr Erklärungen? Wir können das gerne im Podcast aufnehmen, als Fortsetzungsroman mit steigendem Schwierigkeitsgrad und mit Cliffhanger und mit allem, was wir uns so vorstellen können. Dieses Rechnen mit Erzeugnissen ist echt ein Thema. Okay, Sie sehen erstmal ganz zufrieden aus. Dann beweisen wir jetzt Lemma 2c. Was wollen wir da zeigen? Na, einmal wollen wir zeigen, dass das Erzeugnis eine Untergruppe ist geschenkt. Es ist ein Durchschnitt von Untergruppen. Das haben wir heute schon 10-mal benutzt. Lemma 1.1g. Gut, ich muss erst mal kurz verstehen, was das heißt. Jede Untergruppe von G, für die irgendwas gilt, also nehme ich mir eine her, sei L, einfach um anderen Buchstaben zu haben, sei L eine Untergruppe von G, so dass, was steht da? Jede Untergruppe von G, die M als Teilmenge enthält. Ah, interessant, das könnte ich noch eindeutiger formulieren. Ich meine damit, dass M eine Teilmenge von der Untergruppe sein soll. Aber sehen Sie, dass man das in zwei Richtungen lesen kann? Vielleicht haben Sie es auch so verstanden, wie ich es gerade gesagt habe, aber mir ist gerade klar geworden, dass man das sprachlich auch anders interpretieren kann. Aber das ist gemeint, ich nehme eine Untergruppe her, in der M als Teilmenge liegt. Und was ist dann zu zeigen? Zu zeigen ist, dass das Erzeugnis von M ebenfalls in L liegt. Und hier habe ich jetzt bewusst die Zeichen so gewählt. M ist eine Menge, deswegen mache ich hier das Teilmengenzeichen. Hier beim Erzeugnis wähle ich das Untergruppenzeichen, weil das Erzeugnis ja eine Untergruppe ist. Okay, wie zeige ich, dass das Erzeugnis von M da drin liegt? Na, wie war denn das Erzeugnis nochmal definiert? Nach Definition ist das Erzeugnis von M der Durchschnitt über alle Untergruppen U von G mit der Eigenschaft, dass M da als Teilmenge drin liegt. Lassen wir das kurz auf uns wirken. Hier steht, dass L eine Untergruppe von G ist, in der M als Teilmenge drin liegt. Also kommt L hier irgendwie vor. L ist eins von diesen U's. Und der Durchschnitt liegt in allem, worüber geschnitten wird. Also auch in L. Das war's. Das war das Lemma. Und auch hier gibt es wieder so Anwendungen, die jetzt vielleicht nicht sofort auf der Hand liegen, aber die dann später kommen. Wenn Sie Untergruppen haben und da irgendein Zeug drin liegt, egal woher das kommt, hier ein paar Elemente mit der Eigenschaft, da ein paar Elemente mit der Eigenschaft und dann wirft Ihnen da noch jemand zu und das liegt da alles drin, dann liegt das Erzeugnis dieser Menge drin. Also alles, was man aus diesen Elementen in der Gruppe basteln kann. Das kann eine total wertvolle Information sein, insbesondere dann, wenn ich Sie zum Beispiel bitte, die Ordnung von irgendwas auszurechnen oder abzuschätzen. Wenn Sie da so einen Haufen Elemente haben, über die Sie irgendwas wissen, dann können Sie daraus vielleicht Informationen generieren über die Ordnung der Untergruppe, in der dieses ganze Zeug liegt. Und dann können Sie mir vielleicht so eine untere Schranke sagen, nach dem Motto, ja, das ist mindestens so und so groß oder es ist teilbar durch die und die Zahl. Genau auf solche Argumente werde ich in der Prüfung dann hinaus wollen. Aber das üben wir ja alles. Ganz in Ruhe bei der Zeit. Ich habe jetzt auch noch mehr Beispiele. Ich wollte ein bisschen wischen. Haben Sie Fragen noch jetzt gerade zu dem Beweis oder so? Dann werde ich erstmal wischen. Was passiert eigentlich, wenn ich das Erzeugnis von der leeren Menge frage? Ich habe ja vorhin gesagt, beim Erzeugnis darf man auch die leere Menge nehmen. Wenn man die Idee? In welchen Untergruppen liegt denn die leere Menge als Teilmenge drin? Wie ist es denn mit der leeren Menge? Wo Wo liegt die so? Was ist da so los? Sie grinsen schon so.
Die liegt in allen.
Genau. Die liegen ja keine Elemente drin. Die sind überall. Also ist die Teilmenge, also ist die leere Menge Teilmenge jeder Menge. Also auch von jeder Untergruppe, die da so rumläuft. Das heißt, wenn wir schneiden, dann schneiden wir über alle Untergruppen. Ja gut. Was war nochmal die kleinste Untergruppe? Die kommt dann da ja vor. Wie war das nochmal? Welche war die kleinste Untergruppe, die wir haben?
Die nur aus dem Einzelelement
besteht. Die nur aus dem Einzelelement besteht. Und wenn die in diesem Durchschnitt vorkommt, dann ist Feierabend. Da überlebt dann nichts mehr. Dann ist nur noch die triviale Untergruppe übrig. Und deswegen ist das Erzeugnis von der leeren Menge die triviale Untergruppe. Und das ist unser erstes Beispiel hier in 2f. Das Argument haben wir gerade nochmal gesehen. Also wie war das nochmal? Wir überlegen uns, in welchen Untergruppen die leere Menge liegt. Das sind alle, also schneiden wir über alle und da kommt eine triviale Untergruppe vor und deswegen ist das Erzeugnis die triviale Untergruppe. Kleiner wird es nicht. Nächstes Beispiel. Wenn ich schon mit einer Untergruppe anfange, dann ändert sich nichts, wenn ich zum Erzeugnis übergehe. Ich bin quasi schon fertig. Diese Untergruppe ist ihr eigenes Erzeugnis. Denn der Witz bei der Erzeugnisbildung ist ja, aus etwas, was möglicherweise keine Untergruppe ist, eine zu machen. So, im Zweifel werde ich halt ein bisschen größer. Eventuell fehlten dann irgendwelche Elemente. Aber wenn ich mit einer Untergruppe anfange, dann ist schon alles da, was ich brauche. Die Untergruppe selber kommt dann bei der Erzeugnisbildung vor, also bei diesem Durchschnitt. Und mit dem Argument, das wir jetzt schon fünfmal gesehen haben, ist dann das Erzeugnis dieser Untergruppe selbst. Okay, jetzt hatten wir also zwei einigermaßen langweilige Spezialfälle. Wir hatten auch schon ein bisschen interessantere Beispiele da oben in Version 5. Und hier kommt noch eins in der Gruppe Z mit Plus. Das Erzeugnis der Zahl 2, behaupte ich, Gesundheit, ist da einfach die Menge aller geraden ganzen Zahlen. Warum ist das so? Schmitzer. Wer kann mir erklären, warum oder wie ich das Erzeugnis von 2 in der Gruppe Z mit Plus ausrechnen kann? Wie komme ich da überhaupt an Informationen? Eine Idee? Noch jemand eine Idee? Vielleicht, ja, noch ein bisschen unentschlossen, dann dürfen Sie anfangen.
Also auf jeden Fall ist die 2 in der Menge drin.
Das ist immer ein guter Anfang. Ja, 2 liegt da auf jeden Fall drin. Und wenn wir jetzt schon da sind, ne, Gruppentheorie für Einsteiger, was liegt auch immer in jeder Untergruppe?
Das Inverse.
Achso, ich war noch langweiliger unterwegs, das neutrale Element, also 0. Ja. Aber Sie haben natürlich völlig recht, das Inverse. Was ist das hier?
Minus 2.
Minus 2. 0 und minus 2 liegen da auch.
Da liegen aber auch alle Potenzen von 2 drin.
Was sind denn hier Potenzen?
In dem Fall addiert man einfach 2.
Genau, deswegen habe ich vorhin gesagt, bei dieser Potenzschreibweise, dass erstmal nicht klar ist, was damit gemeint ist. Man muss also immer diesen Schritt zurückgehen. Was meine ich? Ich meine, dass ich das Element so oft, wie es im Exponenten steht, mit sich selbst verknüpfe. Je nach Verknüpfung ist das dann halt total unterschiedlich, was da passiert. Hier ist es die Addition, das heißt, ich addiere das Element so oft zu sich selbst, wie das da steht. Aha, wenn ich also 2 irgendwie zu sich selbst addiere, dann muss ich immer noch im Erzeugnis landen. Das heißt, ich kriege dann auch sowas wie 4. Und 6 und 8 und so. Was krieg ich noch?
So auch also minus 4, minus 6.
Und so sehe ich, dass da alle dran zahlen müssen. So, und wenn ich das jetzt beweisen möchte, richtig formal, dann muss ich mir halt eine beliebige gerade Zahl hernehmen. Dann weiß ich nach Definition von geraden Zahlen, dass ich die schreiben kann als 2 mal irgendwas, 2 mal z, wobei z eine ganze Zahl ist. Und dann überlege ich mir halt, dass ich das interpretieren kann als 2 so oft zu sich selbst summiert, wie das Z das sagt. Wenn Z negativ ist, dann halt minus 2 so und so. Und das liegt im Erzeugnis, weil das Erzeugnis eine Untergruppe ist. Das heißt, ich kann auch wirklich formal beweisen, dass da genau alle geraden ganzen Zahlen rauskommen. Und wenn Sie üben wollen, mit dem Erzeugnis zu argumentieren, und wenn Sie hier jetzt nicht sofort gedacht haben, klar, 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 sondern wenn wir mal kurz innerlich gezuckt haben, dann ist es eine wunderbare, sehr kleine Aufgabe für Sie, um einmal zu üben, wirklich formal mit dem Erzeugnis zu arbeiten. Und dann machen Sie es auch gerne direkt für alle Zahlen. Das Erzeugnis einer ganzen Zahl z in der Gruppe z mit Plus ist die Menge aller ganzzahligen Vielfachen davon. So sehen also in Z diese ganzen Untergruppen aus, die von einer Zahl erzeugt werden. Okay? Die sind übrigens sehr wichtig, wir sehen da gleich ein Bezeichnis für Gesundheit. Diese Untergruppen, die man bekommt, indem man mit einer einelementigen Menge irgendwas erzeugt, die nennt man zyklisch. Und zyklisch, ich stelle mir das immer so vor, man fängt irgendwo an und dann verknüpft man das Element immer und immer wieder mit sich selber. Und je nachdem, manchmal kommt man am Anfang wieder raus, deswegen zyklisch. Oder man läuft einfach unendlich weiter, so wie hier. Hier läuft man sogar in zwei Richtungen. Haben Sie Fragen zu den Beispielen? Zu allen, die wir bisher hatten? Wo brauchen Sie noch mehr? Noch was anderes? Eine übrigens auch ziemlich nette kleine Aufgabe wäre, sich in Z-Plus zu überlegen, was das Erzeugnis ist von 2 und 3. Vorhin haben wir ja auch mal 2 Elemente genommen. Und hier ist auch die Reihenfolge, wie ich verknüpfe, egal. Überlegen Sie mal, welche Untergruppe rauskommen, wenn Sie das Erzeugnis von 2 und 3 in Z-Plus betrachten. Können Sie auch noch ein bisschen üben, mit dem Erzeugnis zu arbeiten. Und damit sind wir bei dem nächsten Wort, das ich gerade schon erwähnt habe. Eine Gruppe heißt zyklisch genau dann, wenn sie das Erzeugnis einer einelementigen Menge ist. Heißt also, dass wenn ich jetzt in irgendeiner Gruppe G unterwegs bin und jemand wirft mir so eine Untergruppe U her, hin und fragt, ist die zyklisch, dann muss ich gucken, ob es möglich ist, ein einzelnes Element in dieser Untergruppe zu finden, so dass das Erzeugnis davon alles ist. So, das heißt, wenn mich zum Beispiel jemand fragt, keine Ahnung, alle durch 3 teilbaren ganzen Zahlen, bilden die eine Untergruppe von Z? Ja, weiß ich schon. Bilden die eine zyklische Untergruppe? Ja, nach unserem Beispiel weiß ich das, wird von 3 erzeugt. Oder auch von minus 3. So, manchmal hat man nicht das Glück, dass das ein Element reicht, aber es reichen endlich viele. Also 5 oder so. Und dann sagt man, dass die Untergruppe endlich erzeugt ist. In endlichen Gruppen ist das ein langweiliger Begriff, da ist alles endlich erzeugt. Ich kann halt, wenn ich mir nicht sicher bin, einfach alle Elemente hinschreiben und das Erzeugnis bilden. Aber in unendlichen Gruppen ist es durchaus eine interessante Frage bei einer Untergruppe, ob die endlich erzeugt ist. Selbst wenn sie unendlich viele Elemente haben, könnte es ja sein, dass sie trotzdem noch endlich erzeugt ist. Stichwort Z und Plus. Das ist eine unendliche Gruppe, die aber endlich erzeugt ist. Oder? Wer kann mir eine endliche Menge sagen, mit der ich ganz Z mit Plus erzeugen kann?
Einfach nur die
1. Einfach nur die 1, genau, die ist sogar zyklisch. Ich könnte auch minus 1 nehmen. Ja. Genau, also Vorsicht, endlich erzeugt heißt nicht endlich, sondern nur, dass endlich viele Elemente ausreichen, um alles zu erzeugen. Und auch das kennen Sie ja von Vektorräumen. Sowas wie R hoch N ist ja auch nicht endlich, aber wenn N eine natürliche Zahl ist, ist es endlich erzeugt. Gut, das steht alles da. Der Spezialfall der leeren Menge ist immer einer, der für Diskussionen sorgt. Für mich ist die leere Menge endlich. Die hat keine Elemente. Die Anzahl der Elemente ist 0. Das ist für mich das ist eine Zahl aus N0. Und wenn die Kardinalität eine Zahl aus N0 ist, dann ist es für mich eine endliche Menge. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, ob Sie da irgendwie starke Gefühle zu haben. Heißt bei uns, dass das Erzeugnis der leeren Menge eine endlich erzeugte Gruppe ist.
Aber gilt das nur für diese Vorlesung oder ist das eine allgemeine Präsentation?
Oh, das gilt nur für diese oder für alle meine Vorlesungen, sollte ich sagen. Und es schließt alle Menschen mit ein, die, oder wahrscheinlich die meisten, die halt so mit N und N0 so arbeiten, wie ich das mache. Alleine bei N und N0 gibt es ja dann schon wieder unterschiedliche Auffassungen. Für manche Menschen ist 0 eine natürliche Zahl, für manche nicht. So, also da müssten Sie dann, wenn die Notation kommt, halt immer einmal nachfragen. Ich muss mal überlegen, ob ich schon mal jemanden getroffen habe, der oder die gesagt hat, dass das Erzeugnis der leeren Menge nicht endlich erzeugt ist. Kann ich mir nicht vorstellen, und zwar deshalb, Moment, hier ist ein Argument, das Erzeugnis der leeren Menge hat ja einen Kontext, also irgendwas, wo drin erzeugt wird. Das heißt, es gibt eine große Gruppe. Und dann ist das Erzeugnis der leeren Menge dasselbe wie das Erzeugnis des neutralen Elements der Gruppe. Das heißt, man könnte anstatt der leeren Menge auch die einelementige Menge nehmen, in der nur dieses neutrale Element liegt. Und das ist definitiv eine endliche Menge, der ein Element. Das heißt, es ist endlich erzeugt. Egal, ob man findet, dass es mit der leeren Menge endlich erzeugt ist oder nicht. Ja, danke für die Frage. Aber ein guter Hinweis, diese Konventionen mit N und N0 und so, die sind nicht überall gleich. Da ist eine gute Idee, nachzufragen. Und ich glaube, dass ich das am Anfang dieser Vorlesung gar nicht gesagt habe, weil ich nicht wusste, ob es irgendwann mal wichtig wird. Bei mir starten die natürlichen Zahlen mit 1. Wenn ich die 0 mit benutzen möchte, schreibe ich unten so eine kleine 0 dran. So, dann schauen wir mal. Wir haben immer noch ein bisschen Zeit. Dann gucken wir uns noch ein Beispiel an. Beispiel 212. An der Tafel ist noch Platz. Okay. Da fehlt ein Wort. Haha. Die Menge, die aus 1 und minus 1 besteht, mit der Multiplikation ganzer Zahlen, dann fehlt das Wort Multiplikation, das ist eine Gruppe mit 2 Elementen. Wir können ja mal kurz überlegen, ne, wie ist das nochmal, zu Fuß nachprüfen, ob irgendwas eine Gruppe ist. 1 und minus 1 mit Multiplikation. Okay, gucken wir einmal, ist es abgeschlossen? Ja, denn wenn ich 1 mit sich selber oder mit minus 1 verknüpfe, kommt immer 1 oder minus 1 raus und minus 1 mal minus 1 ist auch 1, passt. Das war die Abgeschlossenheit. Assoziativgesetz haben wir in ganz Z, haben wir also auch auf dieser Menge. Inverse, neutrales Element zuerst haben wir, ist die 1. Inverse haben wir auch, die sind beide multiplikativ zu sich selber, invers, fertig, Gruppe. Die ist endlich, 1, 2, und sie ist endlich erzeugt. Die ist sogar zyklisch. Wer kann mir einen Erzeuger sagen? Einen einzelnen? Welches eine Element reicht aus, damit ich dann beides kriege? Ja?
Minus
1. Minus 1, genau. Das ist das Erzeugnis von minus 1 mit der Multiplikation, denn ich habe ja dann minus 1 selber und minus 1 mit sich selber verknüpft. Da kommt dann die 1 raus und dann habe ich 1. Da stehe ich auch da. Die symmetrische Gruppe Sym 3 ist eine endliche Gruppe. Ja, okay, 6 Elemente, das ist sehr endlich. Sie ist auch endlich erzeugt, naja klar, weil sie endlich ist. Ich könnte ja einfach alles hinschreiben. Aber kann mir vielleicht jemand ein erzeugendes System sagen für diese Gruppe, was nicht einfach nur aus allen Elementen der Gruppe besteht? So, kann mir jemand eine Menge sagen? So, die würde ich dann hinschreiben. Und je nachdem, wie groß oder klein ich schreibe, passt halt genug hin. So, dass das Erzeugnis davon die ganze Summe 3 ist. Aber ich möchte nicht alle Elemente benutzen. Hat jemand eine Idee? Ja.
Die Menge aller Transpositionen, nicht die Identität.
Ja, brauche ich die Identität bei einem Erzeugnis? Muss ich die hinschreiben? Nee,
würde erzeugen.
Nee, die ist automatisch drin. Genau, danke. Aber alle Transpositionen finde ich sehr gut. Sehr schöner Vorschlag. Ist sofort gekauft. Ja, ich kann die so 3 einfach mit allen Transpositionen erzeugen. Und das ist dann ein Erzeugungssystem, das kleiner ist als die komplette Gruppe. Man könnte es auch noch ein bisschen kleiner machen. Aber die Frage ist, wie klein geht's? Ja.
Hätte man auch einfach nur 1, 2, 3 nehmen können als Zyklus?
Danke, Sie haben meine nächste Frage vorweggenommen. Also, was ist das Erzeugnis von 1, 2, 3? Bekomme ich da auch die ganze Summe 3? Vielen Dank, genau da wollte ich hin. Ich wollte fragen, ob die Gruppe zyklisch ist. Also, ob es möglich ist, die mit nur einem Element zu erzeugen. Und hier ist ein Vorschlag. Kriege ich jetzt alles? Kriege ich alle Permutationen aus der Summe 3?
Ich glaube, die Zyklen bekommt man nicht. Die Transposition.
Warum nicht?
Das ist viel passend.
Wir können doch Erzeugnisse ausrechnen. Gucken wir mal, was da drin liegt. Da liegt die identische Abbildung drin. Da liegt dieser Zyklus drin. Und was liegt noch drin auf jeden Fall? Ja?
1, 3, 2.
1, 3, 2, das Inverse von diesem Zyklus. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, nichts zu bewegen oder ich bewege alle 3. Was ich jetzt noch nicht gesehen habe, ist eine Möglichkeit, 2 zu bewegen und eine festzulassen. Und das kriege ich ja auch nicht hin, denn egal, was ich hier jetzt noch verknüpfe, ich lande immer nur bei diesem kleinen Pärchen oder bei seinem Inversen oder bei der identischen Abbildung. Aber ich kriege es nicht hin, eine Transposition daraus zu generieren. Das heißt, da fehlt noch was. Und insbesondere, ich meine, man kann das jetzt ausprobieren, wenn man nur eine Transposition nimmt, dann klappt es auch nicht. Die Sym 3 ist nicht zyklisch. Es wird ihnen nicht gelingen, die mit nur einem Element zu erzeugen. Klappt nicht. Sie brauchen immer mindestens 2. Ja.
Also, ich habe mich überlegt, wenn wir nur 1, 2, 3 nehmen, haben wir, ja, wir haben nur die gerade.
Wir haben nur die geraden Permutationen. Ja. Oh, greife ich gleich auf. Sehr schönes Argument. Moment, das möchte ich sofort ein bisschen feiern. Sehr schön, was Sie gemacht haben. Danke, es war nämlich ein strukturelles Argument. Also, der Vorschlag war, wenn ich es richtig verstanden habe, sich zu überlegen, naja, wenn ich hier im Erzeugnis anfange mit einer geraden Permutation, dann ist doch alles, was ich damit erzeugen kann, auch immer gerade. Das heißt, ich kann gar keine ungeraden Permutationen kriegen. Das heißt, es kann natürlich nicht die ganze Summe 3 sein, sondern ich muss irgendwie in der Alt 3 gefangen sein. Und wir haben jetzt gesehen, wir kriegen die ganze Alt 3, drei Elemente. Aber sehr schön. Ganz tolles Argument. Wenn ich Sie bewerte mit Permutationen und Sie frage, was kommt raus, und wenn Sie dann sehen, oh, das sind alles gerade Permutationen, dann können Sie schon mal antworten, also ich weiß zwar nicht, was sonst so los ist, aber es ist auf jeden Fall eine Untergruppe der alternierenden Gruppe. Und dann bin ich schon mal endlos glücklich, weil Sie das gesehen haben. Ja. Sehr schön, vielen Dank. Okay, dann kommen wir zum Ende mit dem letzten Beispiel hier. Die Untergruppe, die von 2 erzeugt wird, 2 mal Z von Plus, ist eine unendliche Untergruppe. Da liegen definitiv unendlich viele Zahlen drin. Aber die ist zyklisch, das haben wir uns vorhin klar gemacht. Und ich hatte Ihnen ja auch vorgeschlagen, das noch ein bisschen zu verallgemeinern und sich genau zu überlegen, wie man das aufschreibt. Das ist eine schöne Übung. Und in der nächsten Woche, wenn wir hier wieder einsteigen in der Vorlesung, dann werden wir genau bei diesem Thema bleiben. Wir werden uns Z mit Plus nochmal angucken und werden zeigen, dass da alle Untergruppen zyklisch sind. Das heißt, wir werden mit einer Untergruppe, mit irgendeiner Untergruppe von Z anfangen, von Z bezogen auf Plus, ohne zu wissen, wie die aussieht, aber werden uns dann überlegen, dass man ein erzeugendes Element dafür findet. Und das ist ein ganz schöner Trick, wie ich finde, und es ist einer, der die auch im Algebra einsetzen, dann da an etwas erinnern wird, was da passiert, denn Z ist halt nicht nur eine Gruppe mit Plus, Z ist halt, wenn man noch die Multiplikation mit dazu nimmt, auch ein Ring. Das heißt, da gibt es ein kleines Crossover zwischen den beiden Vorlesungen. Okay, was haben Sie jetzt noch für Fragen? Erstmal keine. Prima. Dann bedanke ich mich und vielleicht sehe ich ja manche von Ihnen nachher im Workshop. Bis dann.